Wir kommen zum zweiten Timotheusbrief. Der zweite Brief hat vier Kapitel. Drei Grundteile wieder, wie es ein neutestamentlicher Brief normalerweise hat. Einen Eingangsgruß, er hat einen Hauptteil und einen Schluss. In diesem Fall ist der Schluss ein längerer. Er ist der größere Teil von Kapitel 4. Kapitel 4, Vers 5 bis Ende sind persönliche Schlussworte. Die ersten zwei Verse sind der Briefeingang. Dazwischen ist der Hauptteil. Als Überschrift über diesen Hauptteil könnten wir stellen: treuer Dienst für Jesus Christus. Es geht um einen treuen Dienst. In Kapitel 1 geht es um die Ermutigung zu treuem Dienst. In Kapitel 2 um das Verhalten in treuem Dienst. Und dann Kapitel 3, Vers 1 bis Kapitel 4, Vers 4. Treuer Dienst in letzter Zeit. Treuer Dienst in letzter Zeit. Der Brief könnte also drei Hauptteile haben. Dazwischen hat er natürlich Abschnitte, die ich aber nicht notwendigerweise im Einzelnen angeben will. Bitte? Drei eins bis vier vier. Wir kommen zum Briefeingang, zum Eingangsgruß. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen. Und jetzt kommt eine Präposition im Griechischen, die verschieden übersetzt werden kann. Sie hat ein breites Übersetzungsspektrum. Diese Präposition wird ebenfalls in Titus 1 gebraucht, im Grußwort dort, wo es noch schwieriger ist oder noch schwieriger sein dürfte, es zu übersetzen. Die Formulierung in 2. Timotheus 1 und Titus 1 ist etwas außergewöhnlich. Die Präposition kann mit nach oder entsprechend oder mit für übersetzt werden. Man muss aus dem Zusammenhang erfahren, was der Sinn sein soll. Aber in diesem Fall, in beiden Stellen, 2. Timotheus 1 und Titus 1, ist es nicht so einfach, die Gedanken des Paulus wieder herzustellen. Wir haben leider nicht ganz genügend Angaben. Aber vielleicht ist das Wort im Blick darauf ist vielleicht das Wort entsprechend die beste Übersetzung. Denn wenn es undeutlich ist im Grundtext, wenn wir nicht genau wissen, was gemeint ist, dann dürfte es besser sein, auch im Deutschen ein entsprechend breites Wort zu gebrauchen, sodass die Besprechung, die Erklärung dann auch mit eine gewisse Breite, eine Bandbreite hat, womit sie umgehen kann. So denke ich, dass das Wort entsprechend hier besser wäre, aber der Sinn dürfte für sein. Ich will das gleich erklären. Paulus, Apostel Jesu Christi, entsprechend der Verheißung des Lebens. Was heißt das? Entsprechend der Verheißung des Lebens. Paulus ist jetzt wieder im Gefängnis. Und Er weiß um seinen bevorstehenden Tod. Er wird aufgeopfert werden. Die Möglichkeit des Aufgeopfertwerdens kannte er schon vorher und war darauf eingestellt. Aber er scheint es noch nicht so genau gewusst zu haben. Im Gegenteil, im Philipperbrief hofft er noch auf eine Freilassung und die wird auch wohl zustande gekommen sein. Aber hier weiß er, jetzt geht es dem Ende zu. Im Blick auf diesen herannahenden Tod ist es wichtig, dass Paulus, oder ist es bemerkenswert, dass Paulus von Leben spricht. Und zwar von einem Leben, das diesem überdauert. Gott hat ein Leben verheißen. Der Sündenfall ist eingetreten, aber Gott hat diesen Sündern ein Leben verheißen. Ein Leben in Jesus Christus. Und für diese Botschaft bin ich ein Gesandter. Er achtet es als ein Vorrecht. Nun sagte ich, man könnte entsprechend übersetzen im Sinne von für, aber das hat immer noch seine zwei Aspekte. Das heißt, die Verheißung des Lebens steht in einem gewissen Sinne hinter Paulus und in einem anderen Sinne vor Paulus. Das heißt, er hat diese Verheißung schon erlebt. Er ist ein Apostel, der wiedergeboren ist, der Jesus Christus kennengelernt hat. Er hat das Leben kennengelernt und er selbst wird das ewige Leben ererben. Also er steht schon in diesem Leben. Andererseits ist er Apostel für das Leben, damit andere es bekommen. Also ein Verkündiger für die Verheißung des Lebens, für andere. So ist es also persönlich, er steht in dieser Verheißung, in diesem Leben und er ist ein Apostel für andere. Was mich aber beeindruckt, ist wieder die Erinnerung daran, wie im ersten Brief, dass ein Apostel selbst das sein muss, was er verkündet. Manche feine Christen in den Landeskirchen wissen nicht, wo ihr Hirte steht in Bezug auf das Evangelium. Wie oft hat man schon gefragt, ist ihr Pfarrer gläubig? Und dann kommt die Zurückhaltung, das Zögern. Ja, gläubig, ja, aber nicht in unserem Sinne. Was heißt in unserem Sinne? Welchen Sinn könnte es denn noch geben? Entweder gläubig oder nicht gläubig. Ja? Entweder glaubt er an Jesus Christus oder er glaubt nicht an Jesus Christus. Entweder er ist bekehrt und er geht zum Himmel oder er ist nicht bekehrt und er geht zur Hölle. Viele Christen haben nie gelernt, so zu denken. Sie haben nie gelernt, wirklich vor der Ewigkeit zu denken. Entweder so oder so. Ja? Es gibt so einen Zwischenraum, der so ein bisschen plastisch ist, ja. Gläubig schon und vielleicht, ja. Wenn Sie also einen solchen Pfarrer haben, dann bin ich allerdings nicht erstaunt, dass dies das Ergebnis ist, ja. Dass Sie so denken. Diese Leute meine ich jetzt, nicht Sie. Diese Christen, und viele von Ihnen sind echte Christen, haben noch nicht die Wichtigkeit davon erkannt, dass das Schaf einer Herde einen Hirten haben muss, der auch Schaf ist und nicht Wolf. Der Hirte einer Schafe, deiner Herde, muss auch Schaf sein, er muss dabei sein. Ein Ältester muss gläubig sein. Ein Hirte, ein Pastor muss bekehrt sein. Er muss wiedergeboren sein. Und auch ein Missionar. John Wesley war Missionar in Nordamerika, war Engländer, kam von England, hat die lange Schiffsreise auf sich genommen und ist Missionar zu den Indianern geworden. Hat dann aber gemerkt, dass er ihnen nicht viel zu sagen hatte, ging wieder nach Hause. Und dann ist er Luther begegnet. Der war allerdings schon gestorben, ich meine jetzt seinem Schriftgut. Hat die Vorrede, glaube ich, zum Galaterbrief gehört und kam zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Und dann wurde sein Leben verändert. Ja. Dann wurde er richtiger Apostel für Jesus Christus. Also das wollen wir uns hier wieder neu sagen lassen, egal wie oft wir es schon gehört haben. Der Verkündiger des Evangeliums muss selbst im Evangelium stehen. Wer das die Verheißung des Lebens hinausposaunt, der muss selber von dieser Verheißung wissen. Für die Verheißung oder entsprechend der Verheißung des Lebens in Christus Jesus. Und nirgends sonst gibt es dieses Leben. Der Gegrüßte, an Timotheus, geliebtes Kind, echtes Kind im Kapitel 1, im ersten Brief, geliebtes Kind im zweiten Brief. Es ist rührend zu erleben, wie ein älterer Christ, Reich Gottes Arbeiter, junge Mitarbeiter liebt und fast abhängig ist von ihnen. Aber wenn sie älter werden, erleben sie es hoffentlich selbst. Man braucht die anderen. Grußwort, Gnade, Barmherzigkeit, wieder diese Tugend, diese Eigenschaft dazwischen geschoben, zwischen Gnade und Friede, die üblichen Grüße. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn. Wieder fehlt die Erwähnung des Heiligen Geistes. Das kommt wohl nie vor, außer wo? Wo kommt der Heilige Geist im Grußwort tatsächlich vor? Sie dürfen ruhig denken. Ich warte, denn ich nehme an, Sie stoßen schon darauf. Sie meinen es gefunden? Sie dürfen auch vermuten. Ja, bitte. 1. Petrus 1, Vers 2, wie steht es da? Ja, im gesamten Eingangsgruß, ja. Ich meine jetzt speziell im Grußwort, wo er Gnade und Friede wünscht von Gott und so weiter. Offenbarung 1 ist die Erwähnung des Geistes, allerdings dort im Symbol siebenfacher Geist, wahrscheinlich analog zum siebenarmigen Leuchter, dem Menorah, im Tempel. Aber da ist der Geist erwähnt, und zwar zwischen Vater und Sohn. Zuerst der Vater, dann der Geist, dann der Sohn. Aber dort ist es direkt im Grußwort. Ich bin Gott dankbar. Wissen Sie wofür? Wenn Sie das wissen, können Sie es mir hinterher mal sagen. Das ist eins meiner vielen Fragen. Ich habe einen Stoß von Fragen und suche nach solchen, die mir die Antwort geben können. Ich bin Gott dankbar, dem ich von den Voreltern her diene mit reinem Gewissen. Hat Paulus schon vor seiner Geburt gedient? Das ist nicht der Sinn hier. Von den Voreltern her heißt wohl, dass schon die Voreltern ein Beispiel abgegeben haben, das bis auf ihn weitergegeben wurde. Sie waren fromme Menschen, gottesfürchtige Leute, und ihre Diensthingabe, ihre Hingabe an Gott war für ihn ein Vorbild. Übrigens, ja, ich hatte Ihnen die Überschrift für Kapitel 1 gegeben, ja, Ermutigung zu treuem Dienst. Ja. Ich bin Gott dankbar, dem ich von den Voreltern her diene mit reinem Gewissen. Er selbst dient mit reinem Gewissen, seit sein Gewissen gereinigt wurde. Wie ich ohne Aufhören Tag und Nacht in meinen Gebeten in Erinnerung habe, voll Sehnsucht, dich zu sehen, eingedenk deiner Tränen, damit ich mit Freude erfüllt werde. Ich hatte einen Professor, der erzählt, er war später, nachdem ich ihn erlebte, oder ich bei ihm Student war, später erlebt, er berichtet, er war in Afrika und hat dort Missionare besucht. Er war wohl Mitglied des Missionskomitees und in diesem Auftrag durfte er die Missionsfelder besucht haben und war dort mit einem früheren Studenten von ihm, der jetzt Missionar war. Es war auch ein persönlicher Freund von mir, dieser Student. Und dann berichtet er von seinem Dienst. Und es dürfte eines Nachts gewesen sein, dann hört er irgendwo sprechen. Und steht wohl auf und sucht. Und dann vernimmt er, dass sein Kollege wohl irgendwo draußen ist und auf den Knien ist und betet. Ich habe diesen betenden Bruder selbst erlebt, der konnte beten. Und er hat plädiert und bei Gott und Gott angerufen für die Menschen umher, die in Finsternis waren und wahrscheinlich auch für die Gemeinde und so weiter. Und als er das gehört hat, hat er sich zu ihm auch gekniet und hat mit ihm gebetet. Solche Tränen begleitete Gebete, mit Tränen von Tränen begleiteten Gebete können etwas ausrichten bei Gott, wie Jakobus es sagt. Eingedenk deiner Tränen, damit ich mit Freude erfüllt werde. Tränen sind heilsam, wenn sie zur Freude führen. Da ich mich erinnere an den ungeheuchelten Glauben, der in dir ist, der zuvor deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike innewohnte, überzeugt bin ich worden, dass er auch in dir innewohnt. Ob die Mutter und Großmütter ihn zum persönlichen Glauben an Jesus Christus geführt haben, das kommt hier nicht zum Ausdruck, aber dass sie gläubig waren, das schon. Ob es sie waren oder Paulus, der ihn begleitete, oder ob er vielleicht ganz alleine zu Jesus fand, wissen wir nicht. Vers 6, aus diesem Grunde, weil er überzeugt ist, dass es sich um einen echten Sohn im Glauben handelt, der auch echtes Leben unter Beweis stellt, das macht ihm Mut, ihn weiter aufzurufen. Mache nur weiter, Timotheus. Du hast angefangen, dein Anfang ist gut. Bitte werfe die Flinte nicht ins Korn, wie man früher sagte. Aus diesem Grunde erinnere ich daran, die Gnadengabe Gottes am Brennen zu halten. Diese Übersetzung, denke ich, ist besser als zu entfachen oder anzuzünden. Das griechische Wort kann beides bedeuten, aber wir müssten meines Erachtens nicht annehmen, wir dürften meines Erachtens nicht annehmen, dass das Flämmlein schon ganz ausgegangen war und Timotheus tatsächlich ganz entmutigt war und aufgehört hatte zu dienen und jetzt neu anfangen sollte. Ich denke, das wäre zu viel erwartet angesichts des Zusammenhanges. Deshalb müssten wir die Übersetzung wählen, die möglich ist und auch dem Zusammenhang dann besser mit dem Zusammenhang besser passt, am Brennen halten. Das heißt, das Flämmlein muss gepflegt werden. Wir merken hier, dass Gnadengaben auch in gewissem Sinne ein Feuer sind, eine Dynamik. Sie sind ein Treiben in uns. Wir wollen etwas tun. Welche durch Handauflegung meiner Hände in dir ist, denn erinnern Sie sich an eine Formulierung im ersten Brief? Durch Prophezeiung. Und da war von der Handauflegung der Ältestenschaft. Hier schreibt Paulus die Gnadengabe auf seine Handauflegung zu. Er schreibt es seine Tat zu, welche durch Handauflegung in dir ist oder Auflegung meiner Hände. Natürlich hat Gott sie ihm gegeben, aber Paulus hat gebetet und prophezeit. Denn, Begründung, Vers 7 beginnt mit einem kleinen Denn, mit einem kleinen D. Warum darf Timotheus Mut fassen und mit seiner Gnadengabe neuen Mut haben zu dienen? Weil wir einen Geist haben, der diese Gnadengaben verwaltet. Und dieser Geist ist Kraft. Wer den Geist hat, hat die Kraft. Es ist nicht so, dass man zuerst den Geist bekäme und hinterher ausgerüstet würde mit Kraft, wie unter anderem Oswald Smith auch lehrte. Ja. Er war ein Mann Gottes, ich habe ihn selbst erlebt. Aber an dieser Stelle hat er eine Lehre geerbt, bin ich überzeugt, die er nicht genügend kontrolliert hat. Ich lese mit Begeisterung oder werde begeistert, wenn ich seine Bücher lese. Man wird neu angefacht, dem Herrn zu lieben und ihm zu dienen. Aber man muss dann einiges überlesen oder einfach auf die Seite legen, weil es verkehrt ist, es ist nicht richtig. Hat man den Geist, dann hat man Gott. Und schon im Alten Testament hieß es, Gott ist unsere Stärke. Deshalb heißt er auch Kraft. Gott ist die Kraft. Und hat man Gott, dann hat man die Kraft. Es kann nicht anders sein. Denn Gott gab uns einen Geist der Kraft. Nicht einen Geist des Fragens. Einen Geist der Liebe. Und einen Geist der Besonnenheit und Zucht oder der gesunden Gesinnung. Alle drei, denke ich, sind mögliche Übersetzungen. Zucht, Besonnenheit, gesunde Gesinnung. Der Geist bewirkt, dass wir bei Sinnen sind, nicht von Sinnen. Übrigens, wo der Geist in der Reich Gottes Arbeit am Werk ist, da gibt es Kraft, da gibt es Liebe, da gibt es gesunde Gesinnung, zuchtvolle Besonnenheit. Und dies ist auch die Voraussetzung, dass wir diesen Geist wirken lassen. Vers 8, schäme dich also nicht. Es laufen Fäden von den Versen 6 und 8 in die Mitte zu Vers 7. Beachten Sie noch einmal. Ich erinnere dich daran, die Gnadengabe am Brennen zu halten, denn Gott gab uns einen Geist. Vers 8, schäme dich also. Weswegen? Weil wir einen Geist haben. Schlussfolgerung. Vers 6 spricht von Dienst. Vers 8 spricht von Leiden. Wir haben den Heiligen Geist bekommen und sind mit ihm ausgerüstet, einmal zum Dienst, zum anderen zum Leiden. Es gibt noch ein drittes, einfach für Christus zu leben, in der Heiligung. Wir sind ausgerüstet, mit dem Geist, um in der Heiligung zu leben, um zu dienen, und um leiden zu können. Zwei von diesen Zwecken haben wir hier angegeben. Schäme dich also des Zeugnisses unseres Herrn nicht. Fache an oder halte am Brennen und mache weiter. Auch nicht meiner, der ich sein Gebundener bin, sondern, und jetzt heißt es im Grundtext, erleide mit. Mit wem? Zuerst mit Paulus. Aber es dürften auch andere sein, die zu leiden haben. Also, steige du bitte nicht aus, während andere Soldaten an der Front stehen und kämpfen, ja? Bitte, schließe die Reihen und kämpfe mit uns allen mit. Erleide mit das Üble, das Unangenehme, das Böse, das Schlechte, die Konsequenzen, die das Zeugnis mit sich bringt. das Üble für die gute Botschaft nach der Kraft Gottes oder entsprechend der Kraft Gottes, von der er in Vers 7 gesprochen hatte. Der Geist ist diese Kraft. Kraft ist da, um zu leiden. Der uns rettete, das heißt, Gott rettete uns, der uns rettete und mit einem heiligen Ruf rief, nicht mit einer heiligen Berufung berief, sondern mit einem heiligen Ruf rief, nicht nach unseren Werken, das ist klar, wir haben nichts dazu beigetragen, nichts geleistet, sondern nach eigenem Vorsatz und der Gnade. Es war sein eigenes Vornehmen und seine eigene Liebe, die das initiierten. Nach eigenem Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor weltlichen Zeiten gegeben wurde. Der Plan lag schon vor und in Christus war die Gnade bereit, ausgeschüttet zu werden, wann die Zeit kommen sollte. Jetzt aber offenbar gemacht wurde durch die Erscheinung unseres Retters, Jesus Christus, der den Tod außer Kraft setzte. Der Tod wurde nicht vernichtet, aber machtlos gemacht, außer Kraft gesetzt. Auf der anderen Seite Leben und Unverderblichkeit ans Licht brachte. Am Ostermorgen aus dem Grabe kamen diese ans Licht. Leben und Unvergänglichkeit, Unverderblichkeit. Das ist seine Hoffnung. Er, der dem Tode ins Angesicht schauen muss, ans Licht brachte durch die gute Botschaft, für welche ich als Herold oder Verkünder und Apostel, das heißt Gesandter und Lehrer derer, die von den Völkern sind, bestellt wurde. Nicht nur für Israel, sondern darüber hinaus für alle Menschen. 1. Timotheus 2, Vers 6 etwa, ja? Aus welchem Grunde ich auch dieses leide, und bitte leide du mit, will er sagen. Jedoch schäme ich mich nicht, schäme du dich meiner auch nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe. Manche Christen können das nicht sagen. Sie haben zwar geglaubt, aber sie wissen nicht viel um ihn. Es gilt, ihn kennenzulernen, wenn wir zum Glauben an ihn gekommen sind. Paulus hat ihn kennengelernt, mehr und mehr. Ihn zu kennen war ja ein Ziel seines Lebens, Philipper 3. Denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mein Anvertrautes zu verwahren vermag, bis auf jenen Tag. Wer verwahrt? Wie steht es geschrieben? Wer verwahrt in Vers 12?
Er
verwahrt. Wenn er das Anvertraute verwahrt, wem wurde es dann anvertraut? Jesus, damit er es verwahren kann. Warum nennt er es dann mein Anvertrautes? Offenbar, weil er es Jesus anvertraut hat. Das Anvertraute, das Wort hier, ist das Wort, das für Anlage auf einer Bank gebraucht werden kann. Deponieren, etwas, das deponiert wurde. Paulus hat etwas bei Jesus deponiert, ihm anvertraut zum Verwahren. Und das dürfte sein persönliches Heil sein. Gott hat ihm das Heil gegeben und er wiederum sagt, Jesus, bitte, nimm du mich und bewahre du mich. Und das ist die Art, auf die man auch bewahrt bleiben kann. Bis auf jenen Tag. Vers 13. Halte dich, an das Muster gesunder Worte. Dies ist eine der Kardinalaussagen der Heiligen Schrift. Merken Sie sich ihn. Halte dich an das Muster gesunder Worte. Die Dogmatik des Christentums bleibt immer konstant. Die Erkenntnis der Dogmatik ändert sich. Sie soll wachsen und zunehmen, aber die Dogmatik selbst, die Lehre selbst, bleibt dieselbe. Unsere Aufgabe ist es, das Muster kennenzulernen und uns daran zu halten und nicht zu kreativ zu werden. Kreativ im Weitergeben, aber nicht, was die Wahrheit selbst betrifft. Da sind wir einfach Zitierende. Halte dich an das Muster gesunder Worte. Die Wahrheit bleibt die eine Wahrheit, die du von mir hörtest. Und im zweiten Kapitel wird er sagen, sag es weiter. Er hat es von Paulus gehört und soll es weitergeben. Tu es, tu was? Halte dich an das Muster. Im Glauben und in der Liebe. Da haben Sie wieder diese zwei zentralen Aspekte der Beziehung zu Jesus Christus. Im Glauben an ihn und in der Liebe, die in Christus ist. Was bedeutet es, dass Liebe in Christus Jesus ist? Das ist eine interessante Formulierung, die zwei Straßen der Liebe, denn Liebe ist etwas Gegenseitiges, erlaubt. Das heißt, wenn es heißt in Christus Jesus, dann können wir nicht meines Erachtens sagen, nur meine Liebe zu ihm, auch nicht nur seine Liebe zu mir, sondern es gilt, in der Liebe Jesu zu bleiben, sich von ihm lieben zu lassen und ihn wiederum zu lieben. Und in dieser gegenseitigen Liebe soll er sich halten am Muster, an das Muster gesunder Worte. Dogmatik sollte nie ohne Liebe betrieben werden. Das kann sehr schnell geschehen. Deshalb ja dieser übliche Ausdruck, er ist sehr dogmatisch, ja. Lieblos und kalt und trocken. Das ist nicht biblische Dogmatik. Im Glauben an die Wahrheit und in der Liebe zu Christus und der Liebe von Christus. Bitte. Die Liebe in Christus ist einmal seine Liebe zu mir und meine Liebe zu ihm. Ja. In Vers 14 kommt das Wort Anvertrautes wieder vor. Aber dieses Mal ist es etwas anderes. Das wertvolle Anvertraute verwahre. Wer soll hier verwahren? Ein Mensch, Timotheus. Timotheus soll etwas Anvertrautes verwahren. Wenn er es tun soll, dann wird es etwas sein, das bei ihm deponiert wurde. Und dann denken wir an 1. Timotheus 1, an die Anweisung, den Auftrag, die Fackel, die ihm weitergereicht wurde. Timotheus, das Evangelium ist dir anvertraut. Bitte verwahre es. Halte es rein, halte dich an das Muster und sage es weiter, und sorge dafür, dass die anderen sich an das Muster halten. Das Wertvolle, dir Anvertraute, verwahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Das weiß Paulus. Und wenn er in uns wohnt, kann er uns dabei helfen. Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet meine Zeugen sein, wann der Heilige Geist auf euch kommt. Wer den Heiligen Geist hat, der hat die Kraft, diesen Dienst wahrzunehmen. Vers 15, das weißt du, dass sich von mir wandten alle, die in Asien sind. Dies ist die römische Provinz Asien, das Hinterland von Ephesus, aber auch natürlich schließt es Ephesus ein. Unter welchen Phygellus und Hermogenes sind, der Herr erweise Barmherzigkeit dem Hause des Onesiphorus, weil er mich oft erfrischte und sich meiner Kette nicht schämte. Sondern als er in Rom war, suchte er mich mit außergewöhnlichem Fleiß und fand mich. Der Herr gebe ihm, dass er Barmherzigkeit finde vom Herrn an jenem Tage. Haben Sie schon einmal gehört, dass dieser Vers zum Grund genommen wird, für die Toten zu beten? Oder noch nicht? Wenn nicht, Sie werden jetzt ausgerüstet zum Dienst, sollten Sie das mitnehmen, damit Sie gewappnet sind. Wie geht man mit 2. Timotheus 1, Vers 18 um? Wenn jemand kommt und sagt, sehen Sie, Paulus hat auch für einen Verstorbenen gebetet. Und er sagt, Gott gebe ihm Barmherzigkeit an jenem Tage. Ja, nach dem Tode könnte man noch Barmherzigkeit erfahren. Moment einmal, sage ich, wollen wir genau lesen. Der Herr gebe ihm, dass er Barmherzigkeit finde vom Herrn an jenem Tage. Steht geschrieben, dass er gestorben war. Nein, aber er unterscheidet ja zwischen Onesiphorus und dem Hause von Onesiphorus. Er betet ja für, oder er wünscht ja für beide. Ja? Die sollen Barmherzigkeit erfahren und Onesiphorus. Er ist offenbar nicht mehr da. Nun, das ist gut möglich, dass er nicht bei der Familie ist. Aber er könnte unterwegs sein. Also wir haben nicht genügend Grund, um so etwas zu behaupten oder zu tun, für einen Verstorbenen zu beten. Es ist gut möglich, dass Onesiphorus auch verschollen war, untergetaucht war, weil er sich ja in Gefahr begeben hatte. Paulus betet einfach für ihn, er dürfte schon noch am Leben sein. Was mich aber bewegt, ist der Begriff Barmherzigkeit wieder. Dies ist ein gutes Gebet für alle Väter, die sich für das Evangelium einsetzen und dessen Familien mitunter etwas darunter leiden müssen. Gott gebe ihm Barmherzigkeit. Manchmal, ich habe es selbst getan, meine Familie dadurch vernachlässigt, meinte es gut, aber ich bin zu weit gegangen. Gott möge mir barmherzig sein, ist mein Gebet, ja? Andererseits, wenn auch der Vater treu war und hat sich nicht zu Schulden kommen lassen, auch dann wird der Lohn nur Barmherzigkeit sein. Onesiphorus dürfte ein treuer Vater gewesen sein. Aber auch der Lohn eines treuen Vaters ist nur Barmherzigkeit. Was haben wir denn verdient? Von Anfang bis Ende nichts. Wollen wir es dabei bleiben lassen? Die Gnade war Barmherzigkeit. Die Gnade zum Dienst war geliehen, durch den Heiligen Geist geschenkt. Er ist unsere Kraft. Und dann will er uns noch lohnen. Welche Barmherzigkeit? Ja. Er behandelt uns also nicht so, wie der Herr, von dem Jesus einmal sprach, dass er nicht notwendigerweise seinem Sklaven dankte. Unser Gott belohnt uns schon. Aber das ist lauter Barmherzigkeit. Und das wollen wir nicht vergessen. Und wie viel er in Ephesus diente, weißt du besser. Das heißt nicht, dass Timotheus immer noch in Ephesus ist. Wir wissen nicht, wo er ist. Aber es heißt, dürfte wohl heißen, dass Onesiphorus in Ephesus wohnte. Sein Haus, seine Familie immer noch dort wohnte. Aber genau wo Onesiphorus war, das wissen wir nicht. Aber Timotheus war ja in Ephesus gewesen, vielleicht immer noch, und wusste um den treuen Dienst von diesem Mann. So, jetzt Pause. Nein, Entschuldigung, noch 5 Minuten. Ja, also, Entschuldigung. Alles Gnade. Machen wir weiter. Kapitel 2, wir können die Zeit gebrauchen, denn Kapitel 2 ist etwas länger. Überschrift, das Verhalten in einem treuen Dienst. Das Verhalten in einem treuen Dienst. Das Kapitel hat 2 Abschnitte. 1-13 und 14-26. Genau in die Hälfte geteilt, was die Verszahl betrifft. Verse 1-13. Das Verhalten im persönlichen Einsatz. Das Verhalten im persönlichen Einsatz. Und Verse 14-26, das Verhalten in der Begegnung mit Andersdenkenden. Wie verhält man sich in treuem Dienst, wenn man Menschen begegnet, die anders denken, als man selbst denkt. Also nicht nach dem Evangelium. Vorausgesetzt ist ja, dass Timotheus nach dem Evangelium denkt. Wie geht man mit irregeleiteten Menschen um? Das ist das Anliegen des zweiten Teils. Aber jetzt Teil 1, die Verse 1 bis 13, das Verhalten in treuem Dienst, in persönlichem Einsatz. Du also, mein Kind, also muss bemerkt werden. Also ruft Kapitel 1 in Erinnerung. Die Kraft ist da. Wir haben Zeugen, solche, die warnend sind, wie Phygellus und Hermogenes, und solche, die wie Onesiphorus treu sind. Ja? Es gibt Zeugen da, es ist Kraft da, die Botschaft ist da, die Zeugen sind da, die warnen oder auch ermutigen. Also, mein Kind, folge in den Fußstapfen deines geistlichen Vaters. Sei kräftig, dynamisch. Das griechische Wort Dynamis, das allerdings nicht Dynamit bedeutet, sondern einfach Können, ist das einfache Wort für Können. Du also, mein Kind, sei könnend, sei kräftig, habe Kraft. In der Gnade, was heißt das? Lass sie dir schenken. Lass den Herrn die Gnade, die Kraft dir schenken. Wir leben alle aus der gebenden Hand, gnädig gebenden Hand Gottes. Gnade heißt, es ist Geschenk. Und zwar Geschenk aus Liebe. Gnade ist nicht nur Geschenk, sondern Geschenk aus Liebe. Sei kräftig in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir hörtest, unter vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, solchen, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Also Vers 1 ruft er ihn auf, kräftig zu sein. In Vers 2 ruft er ihn auf, um Nachwuchs zu sorgen. Aber wie das geschehen soll, müssen wir dann für die nächste Stunde aufheben.